Was ich am krassesten finde, ist die Energie, die zurückkommt. So, weißt du, jetzt nicht nur dieses Feedback so, boah, geil, ey, sondern so wirklich, also ich glaube, das hat da bei sehr vielen Leuten einen Nerv getroffen. Ich wollte einmal auf den Tisch schauen. Ich wollte, dass die alle wissen, was ich kann, so. Ich wollte die alle mal ein bisschen anschreien. Also ich würde sagen, ich bin wesentlich produktiver, wenn ich ausgeschlafen in meiner Mitte bin. Ich glaube, so die genialen Momente, die einzelnen Funken, die wirklich wichtig sind, die entstehen dann schon irgendwann um 4 Uhr nachts, wenn man sich fragt, was ist der Sinn dieses Lebens? Mir ist es als Künstler extrem wichtig, da bin ich auch ein bisschen radikal, ich will mich entwickeln können, ich kann nicht anders.
Sonnenschein AD, the one and only schöne Berger Regenmacher ist am Start. Abitur noch sweet mit 1 bestanden, Studienabschlüsse trotz 3 Anläufen eher raw gesät. Das macht aber ungefähr gar nichts, denn im Rap ist er ohnehin am besten aufgehoben. Sein Sound hat er gefunden und bei der Wahl des Produzenten bleibt er sich genauso treu wie bei der Wahl seiner Videoformate. Cinescope ist angesagt, passt ganz gut, denn ab und zu erscheint auch er als Schauspieler auf der breiten Leinwand. Was ist sonst so zu erfahren gibt und wie er sich im härtesten Musikquiz zwischen Elmshorn und Lüneburg schlägt. Anja Ressler und Andreas Links finden es heraus. Hier ist unser heutiger Soundgast Zero.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen, niegenagelneuen Ausgabe von Soundgäste. An meiner Seite zum einen die wunderbare Anja Ressler. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Und zugeschaltet live aus Berlin sozusagen. Schön, dass du heute am Start bist. Zero.
Was geht ab, Zero Baby, Regenmacher? Schönen guten Morgen. War ein sehr, sehr tolles Intro, muss ich sagen. Mir hat mir gut gefallen.
Ja, danke natürlich an den Kollegen Marc Lehmann, der das hier wie immer vorbereitet hat. Heute ist die Johanna hier auch mit im Studio. Die wird uns im Nachhinein noch durch die Spiele führen. Das werden wir gleich noch hören. Zero, erste Frage mal kurz an dich. Wie sieht's aus? Regnet's? Haust du heute was raus? Wie ist das Wetter in Berlin?
Nee, heute regnet's nicht. Es regnet nur, wenn Songs rauskommen. Tatsächlich.
Das ist sehr gut.
Manchmal bei intensiven Live-Momenten auch. Also das hängt immer so ein bisschen mit der emotionalen und mentalen Energie ab. Also je nachdem, wie der Podcast läuft, könnte es auch sein, dass es anfängt zu regnen. Shit, aber da müssten wir schon sehr, sehr deep gehen. Also beim Podcast hat es noch nicht geregnet.
Das ist gut, dass wir in Hamburg sind. Die Regenwahrscheinlichkeit hier ist jetzt zum Glück immer etwas höher als in Berlin. Ja. Hat es denn letzte Woche geregnet, als Regen rauskam am 27.?
Ja tatsächlich hat es geregnet und es, also die Fan, ich habe davor auch viele Radiointerviews und Podcasts gegeben und alle waren so, aber es ist gar kein Regen für Freitag angesagt. Und dann habe ich auch gesagt, es hat gar nichts damit zu tun, ob der Regen angesagt ist. Und viele Fans waren auch so, Mann, schade, dass es beim Regenalbum nicht regnet. Und dann hat es halt geregnet.
Krass. Um das mal ein bisschen einzuordnen, du hast natürlich dir den Nickname der Regenmacher gegeben. Und da gibt es eine ganz witzige Anekdote zu. Wir haben es schon gehört, immer wenn du was droppst, dann gibt es Regen. Worauf geht das zurück?
Das hat, also in meiner allerersten Single, die ich jemals rausgebracht habe, die hieß Holy. Und die fängt an mit den Worten Zero Baby Regenmacher. Das waren die ersten Worte, die ich quasi so in den Äther geschickt habe. Und die Anekdote dahinter ist gar nicht so witzig. Das liegt daran, dass in dem Hochhaus, wo ich mit meinen Eltern groß geworden bin, da war so ein kleiner Riss durch die Decke. Und immer wenn es richtig doll geregnet hat, dann hat es durch die Decke getropft halt. Wir haben ganz oben gewohnt, hat es so in mein Zimmer getropft. Und als ich damals Holy geschrieben habe, hat es auf mein Blatt getropft. Und ich habe mir gesagt, ey, das darf ich niemals vergessen, so, wo ich herkomme. Krass. Egal, wo die Reise hingeht, das darf ich nicht vergessen. Und deshalb so diese Zeilen Zero Baby Regenmacher. Und dann hat es halt irgendwie einfach angefangen, jedes Mal, wenn ich einen Song rausbringe, zu regnen. Und irgendwann wurde das so gruselig, diese Häufigkeit, dass das halt so eine Selbstständigkeit sich verselbstständigt hat. So. Und seitdem Zero Baby Regenmacher.
Ey, ich muss auf jeden Fall aufpassen, wenn ich nächstes Mal in Sommerurlaub fliege, muss ich checken, wie Zeros Release-Kalender aussieht. Nicht, dass ich da...
Ja, mein Vater hat vor anderthalb Minuten, bevor der Podcast losging, meinte er, ey, mit dir kann man auch echt keine Ausflüge oder so. Also es hört sich jetzt irgendwie, also ist natürlich auch so ein bisschen ein Joke, aber ehrlich gesagt, es ist irgendwie auch, also es ist auf jeden Fall merkwürdig. Ne? Es gibt Zufälle, aber irgendwie ist halt seit 4 Jahren dieser Zufall.
Krass.
Ja.
Hammer. Wir reden natürlich gleich noch über dein Album, das gerade eine gute Woche bei Aufzeichnung dieses Podcasts draußen ist. Vorher aber wollen wir natürlich mal ein bisschen drüber quatschen, Anja, was wir gerade selber so hören. Wir nennen das Ganze die persönliche Note. Und das ist eine Playlist, die wir angelegt haben, immer mit den Songs, die uns hier durch die Podcasts begleitet haben, die wir da gehört haben. Die könnt ihr auch auf Spotify ganz easy finden, unter persönliche Note und dann Soundgäste, dann findet ihr die. Anja, welchen Song bringst du uns denn heute mit?
Ich habe tatsächlich heute Morgen das neue Album von Haiti, was jetzt rausgekommen ist, heute gehört. Oder zumindest mehr oder weniger ein bisschen durchgeskippt und bin dann am Ende und da habe ich so ein bisschen gedacht, den nehme ich heute mit, weil es gibt ganz am Ende des Albums einen Song, der heißt Weltzeituhr. Berliner wissen, also ich glaube auch Schöneberger, wo die Weltzeituhr ist. Und den fand ich irgendwie ganz schön und den packe ich heute als persönliche Note mit auf die Liste.
Sehr gut. Zero, wie sieht's bei dir aus? Hast du gerade einen Song, mit dem du so in den Tag startest, der dir irgendwie nicht aus dem Ohr geht?
Ich überlege gerade, ich glaube, ich würde tatsächlich Popstar von Drake nehmen, weil ich dieses Video auch so geliebt habe. Also ich fand das, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich fand das so einen epischen Move, dass dann einfach Justin Bieber das ganze Video über da drin ist. Mhm. Ich mag den Song so, der hat so eine echt... Das ist geil, geiler Groove und dann auch so eine heftige Arroganz und dann wie Justin Bieber performt in dem Video. Biebs ist einfach King so. Können alle krassen Gangster-Rapper können da so viel lachen, wie sie wollen, aber Biebs hat wirklich die Vibe und Biebs hat wirklich das Money so, weißt du? Der ist halt ein realer Popstar so.
Ja, klassisch für Drake, immer wenn DJ Khaled irgendwo um Drake auftaucht, dann wartet ein neues Album von Drake irgendwo in der Pipeline. Das ist immer so sein Lead-In.
Ja, das fängt immer so an, es ist immer... Erstmal kommt aus dem Nichts so ein etwas belanglos wirkender Song, der alles immer so ein bisschen recapt.
Ja.
Dann kommt immer so eine DJ Khaled-Geschichte. Dann kommt so der Hit, der uns 8 Wochen lang geißelt. Mhm. Und dann kommt eigentlich auch meist schon das Album so. Finde ich aber cool so.
Ist tried and tested, auf jeden Fall, ja. Ich werde auch noch einen Song mit auf die Playlist packen. Wir haben jetzt gerade auch ganz viele Jahresrückblicke serviert bekommen und so weiter. Bei mir war echt die Künstlerin des Jahres Halsey, die schon ein paar Jahre logischerweise Musik macht. Und dieses Jahr, so sage ich mal, den internationalen Durchbruch gehabt hat, sozusagen mit Without Me, Nummer 1 Hit gehabt. Und ich nehme Bad at Love, ist ein wunderschöner Song von ihr. Und tatsächlich war es so, dass im Februar sie in Berlin gespielt hat und das war mein letztes Konzert in diesem Jahr. Danach ging bekanntermaßen gar nichts mehr und das war das letzte Konzert, wo ich hingehen durfte. Deswegen Halsey, Bad at Love.
Aber würdest du sagen, sie hatte jetzt dieses Jahr ihren Durchbruch?
Also natürlich kannte man sie schon, aber der erste Nummer 1 Hit und so dieser Durchbruch zum Megastar, den würde ich auf dieses Jahr
schieben.
Wo hat
sie gespielt in Berlin? Welchem
Venue? Wie heißt es dann neben der Mercedes-Benz Arena?
Ach so, diese neue Verdi Music
Hall. Ja, genau.
Ja, okay, ja, das ist ja schon ganz schön groß.
Eine schöne Location, ja.
Okay. Ja, cool. Was war dein letztes Konzert? Weißt du es noch, Zero?
Privat? Also ja. Ich gebe ja oft Konzerte und bin nur auf den Festivals, deshalb gucke ich mir die Leute an. Aber das, wo ich mir privat ein Ticket gekauft habe, ist aber, glaube ich, auch schon 1,5 Jahre her, war Eminem in Hannover.
Oh, krass.
Eminem hat ja glaube ich, dich und deinen Wunsch zu rappen ein bisschen, also sagt man, hört man,
blonde liest Haare.
Man. Achso, deswegen die Haare. Okay.
Nein. Die Haare sind so, weil ich Bock hatte, aber es erinnert natürlich ein bisschen. Ja, Mann, Eminem ist für mich GOAT. Ist für mich der krasseste of all times.
Was war der Song, wo du den du von ihm als ersten wahrgenommen hast, wo du gesagt hast, fuck, was macht der denn?
Den allerersten Song, den ich gehört habe, da war ich sehr jung, das war Under the Influence. Das war gar keine Single oder so. Das ist ein sehr, sehr böser Posse-Track mit D12. Das ist der letzte Song auf dem Marshall Mathers Album. Mhm. Und der war so dreckig, so frech, so böse und hat mich direkt in den Bann gezogen. Ja, und dann habe ich den guten Marshall Mathers für mich entdeckt. Ganz krasser Typ, ey.
Eminem, auf jeden Fall wahrscheinlich der Typ, der um die 2000er rum jeden Rap-Fan irgendwie influenced hat und Rapper-influenced hat.
Ich war mehrfach bei 8 Mile im Kino auch. Und
ist auf jeden Fall einer meiner meistgesehenen Filme, 8 Mile.
Das ist, ich weiß nicht, ich fand den auch immer, also gerade in der Zeit, so unfassbar geil. Ja. Heute nicht mehr. Heute, was er heute so macht, weiß nicht, berührt mich nicht mehr so stark, aber gut.
Ja, aber das ist natürlich so ein Generationsding. Genau. Er ist immer noch der beste Rapper ever, das muss man einfach so sagen, also zumindest was die Technik betrifft, aber wir wissen es halt auch. Also ich muss es nicht jedes Album nochmal serviert bekommen. Ich weiß, du bist richtig gut, Eminem. Das ist halt so ein bisschen das Krasse. Er ist halt so super auch auf diesem Rap-Film hängen geblieben. Ne? Man merkt es, dass es immer noch sein Hauptlebensinhalt ist, zu rappen.
Und vor allem, er macht jetzt diese, er benutzt jetzt Technik so voll inflationär. Ich glaube, er will es nochmal beweisen, aber er hat längst alles bewiesen, spätestens mit Rap God, aber auch schon weit früher. Aber er hat stellenweise aufgehört, diese extrem emotionalen Songs zu machen. Und ich finde, die fehlen den Alben immer so ein bisschen.
Die hören wir aber sehr auf deinem Album, nämlich Regen. So ein bisschen Cleaning Up My Closet Vibes gibt es zumindest auch. Erzähl mal ein bisschen, das Album ist frisch draußen, knapp eine Woche. Wie geht's dir? Wie ist das erste Feedback? Wie fühlt sich das gerade für dich so an, nachdem man so lange an so einem Projekt gearbeitet hat? Ist es jetzt draußen?
Also die Resonanz ist sehr, sehr stark. Abgesehen von den Klickzahlen, die auch sehr, sehr gewachsen sind und die Verkäufe und so, womit ich super happy bin. Aber was ich am krassesten finde, ist die Energie, die zurückkommt. So, weißt du, jetzt nicht nur dieses Feedback so, boah, geil, ey, so, sondern so wirklich, also ich glaube, das hat da bei sehr vielen Leuten einen Nerv getroffen und irgendwie fühlt sich das Album auch größer an, als einfach nur ein paar Songs rausgebracht zu haben. Und das finde ich sehr, sehr schön zu merken, dass da Leute sagen, ey, Bro, dein Album hat wirklich gerade Einfluss auf mein Leben und gibt mir sehr, sehr viel Kraft. Und das finde ich was sehr Magisches.
Nun ist es auf jeden Fall gerade im Vergleich zu deinem ersten Album viel melancholischer, viel introspektiver, du gibst viel mehr Preis über dich, dein Leben, Liebeskummer spielt eine große Rolle. Wie haben das die Fans angenommen?
Es hat ja zwischen dem ersten Album und dem zweiten Album eine Entwicklung gegeben. Ne? Das erste Album ist von 2017, also 3 Jahre her. Ne? Und ich habe jetzt dieses Album nicht aus dem Nichts gedroppt, sondern ich habe da auch drauf hingearbeitet mit 3 EPs. Ein paar sind immer eingeschnappt, weißt du, ein paar sind immer so und sagen dann, wir wollen den alten Zero zurück, aber das gibt's immer. Also selbst wenn ich den alten Zero machen würde, dann würden Leute sagen, wir wollen den alten Zero zurück. Also das ist so, das finde ich immer so ein bisschen Quatsch. Ne? Natürlich, dann würde ich den Leuten immer ganz gerne sagen, ey, pass auf, willst du nicht den alten Zero zurück, weil du findest auch langweilig, wenn ich dir die Musik nochmal gebe. Du willst das Gefühl zurückhaben, was du mit den Songs verbindest. Aber ich kann dir die Zeit, die du mit den Songs erlebt hast, nicht geben, weil das war dein Sommer, das war deine Zeit, das sind deine Erinnerungen, die du mit der Musik verknüpfst. Und ich wollte, mir ist es als Künstler extrem wichtig, da bin ich auch ein bisschen radikal, ich will mich entwickeln können. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht dieses immer wieder dasselbe. Ich kann das nicht. Und ich bin ich persönlich, und das ist mir das Wichtigste, ich bin sehr happy mit der Entwicklung auf dem Album. Ich fühle mich da noch wohler als in One and Only. Auch das, was ich damit so hinterlasse, mein Fußabdruck, finde ich wesentlich irgendwie gewichtiger als nur dieses klassische Rap-Album wie One and Only.
Ich finde auch, also dass es sehr authentisch wirkt und dass die Authentizität, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig ist. Und genau wie du wahrscheinlich so beschreibst, 2017 war das der Zero, das hat ihn umtrieben und das hat er auf ein Album gebracht. Dann die Entwicklung auf den EPs, die ja auch echt ganz cool sind. Und da habe ich auch gelesen für dich, dass da hast du jetzt nicht gesagt, oh, ich mache jetzt hier ein großes Album, sondern dass das ja das Coole an den EPs und dass es auch mittlerweile im Streaming-Bereich auch so okay ist, dass man ja auch mal so kurze Dinger raushauen kann. Und trotzdem aber jetzt ein Album, das dann auch noch Regen, dein Element, ich weiß nicht, ob es jetzt wissenschaftlich korrekt ist, Regen ist kein Element, aber so, das ist halt dein Ding. Wie hast du, es wirkt sowieso wie so eine Gesamtkomposition. Also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich habe komplett deine, wenn das, ich weiß nicht, wie ehrlich das alles ist, aber irgendwie deine ehemalige Beziehung oder ehemaligen Beziehungen mit durchleben müssen. Und habe auch kurz nach dem Hören gedacht, scheiße, ich fange wieder an zu rauchen. Oder also da ist schon ganz viel drin. Wie ist das? Wie war diese Phase, die Entstehungsphase? War das jetzt? War das lange? Wie war das? Hatte das jetzt vielleicht auch 2020 irgendwie einen Einfluss? Oder wie ist das eigentlich gekommen?
Das Regenalbum, also ich glaube, so dran gearbeitet habe ich so 7 oder 8 Monate. Ich hätte gerne länger dran gearbeitet, aber ihr wisst ganz genau, dieses Business, man muss sehr schnell sein. Und wenn man sich 8 Monate Zeit nimmt, ist schon ziemlich lange für ein Album. Ja, natürlich, es ist eine komplette Landkarte, also nicht eine komplette, aber es ist so eine Landkarte meines Seelenlebens und was passiert ist in den letzten 1,5 Jahren so. Das sind wirklich sehr, sehr persönliche Gefühle, die ich durchlebt habe und die ich auch brauchte. Ich brauchte das auch, ich musste auch dieses Album schreiben für mich selber so, ne? Also nicht nur für die Leute da draußen, sondern ich musste das auch irgendwie alles sinnvoll verpacken und war ein spannender Prozess, aber ich habe auch gemerkt, es ist schwer, so ein Album zu schreiben, weil man natürlich sich seine Gefühle total veräußert und so, und da geht man auch manchmal nach dem Studio nach Hause und ist so, wow, also es hat einen aufgewühlt, hat es mich.
Aber ist es nicht auch einfacher, so ein Album zu schreiben, wenn es einem nicht gut geht, als wenn man happy ist? Also so als glücklicher Künstler, ist es da nicht schwerer, Texte zu schreiben?
Lotti hat mich das gestern bei Radio Fritz gefragt, ob ich so traurig oder melancholisch sein muss, um zu schreiben. Das ist überhaupt nicht so. Mhm. Also tatsächlich, ich würde sagen, ich bin wesentlich produktiver, wenn ich ausgeschlafen in meiner Mitte bin. Ne? Dann bin ich wesentlich produktiver, aber ich glaube, so die genialen Momente, ne? So die einzelnen Funken, die wirklich wichtig sind, die entstehen dann schon irgendwann um 4 Uhr nachts, wenn man sich fragt, was ist der Sinn dieses Lebens? Und
ich glaube, bei One and Only warst du auch noch zusätzlich sehr wütend, also auch emotional, aber das Album wirkt so ein bisschen, als ob du da, oder das hast du, glaube ich, auch in einem Musikexpress-Interview gesagt.
Viel jünger, Sturm- und Drang-Phase. Es war mein Debütalbum, weißt du, da musst du in die Rap-Szene reinkommen. Ich wollte einmal auf den Tisch schauen, ich wollte, dass die alle wissen, was ich kann, so. Ich wollte die alle mal ein bisschen anschreien und sagen, ey, pass mal auf, hier, I'm the motherfucking one and only.
Ja, aber das ist dir sehr gelungen.
Ja, vielen Dank. Das habe ich auch gemacht. Ich finde auch dieses Album, so bei meinen Fans hat es einfach einen Klassikerstatus. Ich finde, ich habe auf diesem Album alles gezeigt, was ich zeigen wollte auf diesem Album. Das ist ein Gesamtwerk. Weißt du, ich bin nicht so ein Fan davon, Sachen, die... Also ich habe so ein bisschen Respekt vor dem, was ich gemacht habe. Ich habe mir damals größte Mühe gegeben, dieses Album zu machen. Und wenn ich One and Only 2 gemacht hätte, wäre das voll respektlos dem gegenüber. Vielleicht kann ich in 5 Jahren oder so... Also ich würde es niemals One and Only 2 nennen, aber vielleicht kann ich das in 5 Jahren machen. Vielleicht kann ich das dann nochmal toppen. Aber jetzt aktuell, ich wüsste nicht. Also was soll ich mehr sein? I'm the motherfucking future. Ich bin past Präsenz. So, ne? Und deshalb war es für mich auch irgendwie wichtig, das nicht irgendwie zu reproduzieren und dadurch irgendwie so die Legacy von dem Ding zu unterwandern.
Wo wir gerade bei deinem Sound sind und ja. Wir hier, bevor wir auch zum ersten Spiel kommen, und wir haben eine sehr beliebte Rubrik, also ich persönlich find sie toll.
Okay, das reicht ja schon, ja, wenn die Hälfte der Moderatoren das macht. Ja.
Nein, und zwar das Gewürzregal. Das heißt, wir stellen verschiedene Künstler und Künstlerinnen in ein Regal und du darfst dir aus diesem Regal 3, meinetwegen mehr, raussuchen und sagen, dieser Sound dieser Menschen oder deren Spirit haben dich irgendwie beeinflusst in deinem Sound oder in deinem kreativen Schaffen. Okay. Du müsstest es vor dir haben.
Mach mal auf, eine Sekunde.
Und darfst da gerne mal zu kommentieren, was du denn in deine Gewürzmischung mit reinstreuen würdest.
Also ich erzähl mal ein bisschen, was ich hier sehe. Mhm. Ja?
Mach das.
Wir haben hier von Apache bis Nirvana zu Micky Krause.
Ja, wir warten, der ist jedes Mal dabei, wir warten, bis einer mal sagt.
Der hat natürlich den größten Impact auf meine Musik gehabt. Ich sehe aus auch Glasshouse, Kendrick, Bushido. Also Eminem muss man natürlich nehmen, aber den hatten wir schon, deshalb nehme ich 3 andere. Mhm. Ich sehe hier A$AP Rocky. A$AP Rocky hat mich damals wahnsinnig geflasht, weil er so um die Ecke kam mit diesem dann doch sehr ruhigen, verträumten LSD-Soundbild, also was ich sehr, sehr spannend fand und der ja auch irgendwie angefangen hat, neue Maßstäbe, was Visualisierung seiner Sachen angeht, zu setzen. Also fand ich wahnsinnig innovativ und unfassbar. Long live A$AP und so weiter und so fort. Also ganz, ganz krasser Typ, habe ich sehr viel gehört und hat mich total beeinflusst. Was haben wir hier noch? Drake, ne? Ich finde Drake und ich liebe die Musik, die Drake macht, so, weil ich finde, die ist so. Was ich von Drake gelernt habe, ist, Drake-Songs wollen nicht zu viel. Und das finde ich super, super angenehm. Weißt du, Drake-Songs haben so, da habe ich mir versucht, so ein bisschen abzugucken, weil zum Beispiel beim One and Only Sound, der ist sehr, sehr hektisch und der verlangt von dir absolute Aufmerksamkeit die ganze Zeit. Du musst immer hinhören und das ist sehr, sehr penetrant. Und es gibt so ein Interview von Noah Shabib, dem Produzenten von Drake, wo der irgendwie sagt, ey, es ist wichtig, dass du, Drake hat es später auch gesagt, es ist wichtig, dass du Musik einfach dass sie hörbar ist, dass du sie beim Autofahren hören kannst, nachts auf der Autobahn. Und wenn du dann so ein bisschen dich wegträumst, dann ist geil. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte mir so, ey, vielleicht ist manchmal weniger auch mehr. Mhm. Seitdem habe ich auch angefangen zu gucken, wie macht man Sound einfach angenehmer fürs Ohr, so wie Süßigkeiten fürs Ohr. So. ja. Deshalb Drake, und ich liebe auch bei Drake so dieses zwischen zwei Welten. Drake ist auch so the number one, so, aber dann auch trotzdem total offen und vulnerabel und verletzlich in anderen Songs. Und es schließt sich bei Drake nicht aus. Weißt du, wenn da irgend so ein Meek Mill um die Ecke kommt und Beef will, dann macht ihn Drake kaputt. Aber auf der anderen Seite hat uns Drake auch allen das Herz gebrochen. So. Und das finde ich cool, dass er das vereint.
Ja, er hat das ja auch schon ein bisschen zu einem Trend gemacht, überhaupt so als Mann offen in dieser Gangster-Rap-Szene und in der Rap-Szene so seine Gefühle kundzutun. Auf jeden Fall, ja.
So, und das finde ich war ein großer Verdienst. Ja, viele spannende Leute hier, aber The Streets auch krass. Nirvana auch sehr krass. Ich war ein großer Nirvana-Fan. Bin ein großer Nirvana-Fan. Ich finde auch faszinierend, dass Nirvana ist nicht reproduzierbar. Du kannst Kurt Cobains Stimme nicht, also das, was er, egal was er sagt, das, was er über die Zerrissenheit in seiner Stimme kommuniziert, das kannst du nicht reproduzieren. Von daher ist das was sehr, sehr Besonderes. Weil eigentlich die Nirvana-Musik auch so musikalisch gesehen so ein bisschen schrecklich ist. Aber trotzdem voll unfassbar zu hören, was für Gefühle das rausholt.
Ja, was stimmt. Das ist gerade Kurt Cobain wahrscheinlich mit dem, was da alles in seinem, also in seiner Stimme einfach alles drinsteckt, dieses ganze Leben, das habe ich so noch nicht betrachtet, aber stimmt, reproduzierbar ist es eigentlich gar nicht, nee.
Ich finde, als Künstler ist es so, dass, also nicht nur als Künstler, sondern jeder Mensch hat eine bestimmte Stimme und jede Stimme, also ich habe das von, ich glaube, von Udo Lindenberg hat es mal gesagt, das hat mich voll zum Nachdenken gebracht. Man hat einfach die Stimme, die man hat, und man hat auch das Aussehen, das man hat. Und das erzählt schon, egal welche Geschichte du erzählst, es erzählt schon eine Geschichte. Und du sollst als Künstler auch versuchen herauszufinden, was deine Stimme macht. Weißt du, welche Geschichten deine Stimme erzählen kann. Also ich meine, Udo Lindenberg kann dir über eine Wiese und Sonne erzählen und du wirst Schmerz da drin spüren. Einfach nur wegen der Farbe seiner Stimme. Also finde ich total interessant. Und das ist so bei Kurt Cobain. Das ist einfach eine Geschichte, die, ja, finde ich ganz krass.
Wir sollten Udo Lindenberg auch ins Gewürzregal stellen.
Das wird immer wichtiger, ja.
Und wir sollten jetzt ein Spiel spielen, finde ich.
So ist das. Ja. Wir versuchen jetzt nämlich mal ein bisschen herauszufinden, nicht was unsere Stimmen so können, sondern was die Johanna so kann. Die hat uns nämlich wieder was vorbereitet jetzt in Zusammenarbeit mit Marc. Was machen wir denn jetzt hier gleich, Johanna?
Genau, erzähl mal.
Ja, ich will vor allem herausfinden, was eure Ohren gut können. Mhm. Ich habe ein Spiel mitgebracht. Da geht es darum, dass ihr Beats wiedererkennen müsst. Also vor allem im Hip-Hop werden ja Samples immer wieder mal von Kolleginnen aufgegriffen, leicht abgewandelt oder vielleicht auch direkt übernommen. Mhm. Und ich spiele euch jetzt einen Ausschnitt von einem bestimmten Sample vor und ihr sagt mir dann, woher das eventuell noch kennt, wo man das eventuell schon mal gehört haben könnte.
Okay, also hier, es geht schon, wir hören jetzt einen Song, in dem ein Sample drin vorkommt.
Nee, ihr hört einen und dann sagt ihr mir, woher ihr das noch kennt. Wir starten einfach mal. Wir fangen leicht an und dann kriegt ihr das raus.
Du hast auch verstanden, Zero?
Ja, ich glaube.
Okay, super. Ja, ich glaube, ich auch.
Einfach reinrufen.
Wir probieren es einfach.
Wir probieren jetzt einfach mal aus.
Sehr gut.
Okay, los geht's.
Ja, das ist. Ist das das Original oder ist das nur Diggity?
No Diggity, no doubt.
Das ist zumindest schon mal die richtige Lösung.
Original
ist das Original.
Naja, das ist Bill Withers, Grandma's Hands.
Ganz genau. Und ihr habt quasi auch schon dann gleich gelöst.
Ja.
Da ist es aufgegriffen.
Mir fiel aber Blackstreet gerade nicht ein, sage ich ganz ehrlich.
Ey, Blackstreet war ich auch.
Blackstreet.
Ja, stimmt, scheiße. Ich hab, Blackstreet wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Nee. Aber ich muss ja nur Bill Withers wissen, ne?
Sozusagen. Ja, damit habe ich. Eigentlich will ich ja nur das. Quasi genau, eigentlich das No Diggity wäre ja richtig gewesen.
Ja,
Bill Withers ist dieses Jahr, ist ja erst vor kurzem gestorben, glaube ich. So vor 2-3 Wochen gefühlt oder so. Also alle, die jetzt zum ersten Mal von ihm hören, die das hier, die müssen unbedingt, hört euch alles von ihm an. Und es gibt so viele Songs, die man kennt, die er geschrieben hat.
Ist aber auf jeden Fall so ein Fall von Sample-Popularität überragt das Original. Also man assoziiert es gar nicht mit dem Original, sondern sofort mit No Diggity.
Deswegen habe ich auch gesagt, wir fangen mit einem leichten Beispiel an. So, aber jetzt wissen wir, wie es abläuft. Okay, hören wir doch mal den nächsten rein.
You're sweeter than the honey that the bees make. So das, am Anfang hört man, dass das ganz am Anfang ist etwas, was man kennt.
Ja.
Es kann sein, dass ich jetzt völlig daneben liege, aber weil ich höre das nicht so gut über die Laptop-Boxen, aber hat Wu-Tang den dann später benutzt?
Ah, kannst du es nochmal abspielen?
Ja.
Also, ein bisschen an wie der Anfang von Gravel Pit, glaube ich.
Ah.
Ja, ich glaube, da können wir nochmal ins Original.
Ich glaube, Zero hat recht.
Das ist das Original. Das ist übrigens Soul Sister.
Brown oder ist Sugar? Es von Jump Around? Nein. Intro von Jump Around? Von
Criss Cross?
Nein, hier die House of Pain.
Ah.
Nein.
Wir hören mal in die Auflösung rein.
Okay. Ah. Das ist Andy Up. Das ist Andy Up.
Ja. Aber es kann natürlich sein, dass das auch noch in anderen Dingen vorkommt. Das
nee,
ist jetzt
nee. Oh, schwer. Okay, und wer, von wem war da jetzt das Original?
Das Original ist von Sam und Dave, Soul Sister, Brown Sugar.
M.O.P., ja, stimmt.
Fuck.
Andy Up. Andy Up war auch so ein richtig krasser Up.
Ja, der musste auch auf jedem DJ-Set, wie auch immer, jeder Party gespielt werden. Wenn der nicht gespielt wurde, dann war die Party schlecht. So ungefähr. Damals. Weiß ich nicht, in den Nullerjahren oder so. Mhm. Ja, krass, okay. Hast du noch
einen? Wir haben noch ein paar. Los, wir machen einfach mal weiter.
Okay.
Eminem,
Toy Soldiers.
Ah, oh, fuck, like Toy Soldiers. Stimmt, ja. Okay.
Und das ist so ein 80er-Hit, ne? So ist, von wem ist
stimmt.
Das?
Warte, wir lösen erstmal kurz auf, denn Zero hat recht.
Ja. Yeah.
Tatsächlich sehr ähnlich. Ja, und das Original ist von Matika Toy Soldiers.
Oh, ja, Matika.
Ach, das siehst du auch Toy Soldiers, okay.
Ja. Das war ein großer Hit aus den 80ern. Stimmt, Eminem hat viel gesampelt, ne? Also auch sowas hier wie die Zombies. Die Version fand ich sogar ziemlich gut.
Ja, und dann ist, bei Sing for the Moment ist auch von, ich weiß nicht von wem das Original hat er auch, ja. Ey, aber wenn mächtige Sachen draußen stehen. Ja. Musik funktioniert so. Ne? Also findet mal, auch Lyrik funktioniert so, findet mal eine Idee, die es noch nicht gab. Es ist alles eine Neukombination. Ne? Also nachmachen ist scheiße so, weil das bringt keinen weiter, aber sich aus diesem wunderschönen Pot zu bedienen und was Neues draus zu machen, das ist Teil der Kunst, war schon immer so.
Ja, finde ich auch. Klauen ist doof.
Sollen wir nochmal?
Ja, noch eins?
Noch eins.
Na gut.
Geil, auf jeden Fall.
das ist auch tatsächlich so eine.
Das Original ist.
Heißen die Nucleus irgendwas im Original?
Die heißen Cybotron
Clear
von 1983.
Ja. Okay, also auf jeden Fall war das
hören?
Irgendwas mit Cyber und so.
Wird doch da schnell drauf gerappt. Das ist doch irgendwie so ein.
Das ist das, was man kennt. Jetzt. Was jetzt kommt.
Ja, genau.
Alles geil.
Hat jemand eine Idee?
Nee.
Ich will einfach das Original noch weiter.
Ich höre da drauf irgendwie, aber wie gesagt, ich höre nicht alle Frequenzen, aber ich höre dieses Baby. Also so hört sich ein bisschen, als würde dann Baby drauf kommen, aber ich komme auch nicht drauf. Wahrscheinlich irgendwas Beastie Boys-mäßiges. So.
Das ist es, glaube ich, nicht. aber es war auch ein guter Song.
Was haben wir denn, Johanna?
Wir lösen mal auf.
Ja, Busta Rhymes irgendwie so, ne?
Nee, Missy Elliott. Missy Elliott.
Ah, ja.
Lose Control.
Shit.
Ach, herrlich.
Missy Elliott, ja. Ja gut, schnell rappen. Ja gut, Busta Rhymes nicht, aber Missy Elliott immerhin.
Mach nichts.
Komm noch ein.
Wir machen noch einen.
Thank you.
Bushido Sonnenbank Flavor, kann es sein?
Ganz genau.
Zur Hilfe hast du deine Kameraden geholt. Jungs, schaut mir in die Kerbe, sag mir jetzt, wer ist Traitor.
Krass, woher ist das Original?
Richtig gut, das Original ist von, oh Gott, jetzt hier, Animada Epitaph.
Ich habe Angst, das nie gehört. Bringen wir jetzt gerade Bushido in Stress? Das hat er doch bestimmt nicht geclaimed, das Sample, oder?
Wisst ihr noch, dass Bushido mit Karel Gott diesen für immer jung, also forever young, wo sie im Auto sitzt und immer für immer jung, einen lieben langen für immer. Und ich so, was? Bushido und Karel Gott, erstmal das war so ein krasser Mix und dann diesen Alphaville-Song. Ja. Das ist so, aber ja, das war ein Hit. Ja.
Auf jeden Fall 50 Cent. Das ist Hate It or Love
Hate
It mit The Game.
Hate It or Love It, genau.
Jesus. Documentary, Hammeralbum.
Wir sind alle Gewinner.
Ja.
Wir haben ja noch ein Spiel. Und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Das ist ja der einzige Grund, warum ich überhaupt hier bin, weil ich dieses Spiel so toll finde.
Ja.
Aber trotzdem, kommen wir nochmal zum Regen zurück. Das ist ja, wie ich vorhin schon meinte, so ein Gesamtkunstwerk. Das merkt man auch, wenn man deine Videos guckt. Und das war es auch schon vorher, also jetzt nicht nur bei Regen, sondern auch vorher bei deiner Kunst. Du umgibst dich immer gerne, glaube ich, oder vielleicht erzähle ich auch Quatsch, aber du umgibst dich immer gerne mit demselben Produzenten, dieselben Filme-Leute, die mit dir die Videos drehen. Du hast selber ja mal Regie studiert, hast also auch, glaube ich, so einen gewissen künstlerischen Anspruch daran. Du hast so einen durchgehenden Stil oder... würde ich schon so sagen. Ist dir das so ganz doll wichtig und gehört für dich das alles so zusammen, diese Kunst? Oder ist das jetzt irgendwie, Zufall wird es nicht sein, aber wie viel Einfluss hast du da auf das alles andere auch?
Mir ist es schon wichtig, irgendwie so gesamtheitliche Sachen zu machen. Also ich versuche mal, dass die Sachen zwar komplett einzeln funktionieren, weil die Leute stoßen ja auch immer nur auf einzelne Songs und einzelne Videos und so, ne? Aber ich persönlich liebe das, wenn Sachen irgendwie so dann, wenn man es im Gesamten nochmal hört oder so, dass es ein Universum ist. So. Also mir macht das sehr viel Spaß. Ich glaube, ich bin gut da drin und ich denke gerne so auf solchen Konzepten rum.
Sind das alles so Freunde, die du schon immer hast oder kennst oder die irgendwie dich schon immer begleitet haben und deswegen seid ihr auf einer Wellenlänge? Oder also ist das so ein Schöneberg-Ding vielleicht sogar?
Nee. Alexis kommt aus Düsseldorf und Alexis habe ich durch die Musik kennengelernt. Und auch die Say My Name-Jungs, mit denen ich für das jetzige Album die Videos gedreht habe, die sind auch nicht aus Schöneberg. Das sind aber Berliner. Weil, also mein enger Freundeskreis hat nichts mit Musik zu tun. Die hören keinen Rap, die interessieren sich nicht dafür, das ist ganz fern von denen und das finde ich aber auch sehr angenehm.
Erzähl noch mal ein bisschen zur Zusammenarbeit mit Alexis, weil die Beats finde ich stark. Sie unterstreichen auf jeden Fall das, was du inhaltlich auf dem Album erzählen willst. Wie ist da so der Prozess? Denn die Beats sind auch recht melancholisch, fast schon poppig eigentlich. Gehst du zu ihm und sagst, ey, ich will so ein Album machen, das soll in die Richtung gehen und er setzt sich an die Beats oder spielt er die Beats vor und du sagst, okay, die pick ich. Wie läuft die Zusammenarbeit?
Eigentlich immer gleich. Wir sind da, also man denkt immer so Rockstar, aber also die Arbeit im Studio ist, ich bin so voll der Sheldon Cooper, ich brauche so Routinen. Und ich fliege am Donnerstag nach Düsseldorf, schreibe Donnerstagnacht meine Sachen fertig im Hotel, komme am Freitagmorgen, am Freitagnachmittag, weil freitags arbeitet Alexis tagsüber an anderen Sachen, Freitagabend kommen wir ins Studio, machen den ersten Beat, Samstagmorgen gehen wir im selben Laden, immer frühstücken und essen immer dasselbe.
Krass.
Dann gehen wir ins Studio, dann machen wir den ersten Beat, bauen den zweiten Beat, ich schreibe den zweiten Song, dann machen wir den dritten und am Sonntag machen wir fertig und dann fliege ich wieder zurück.
So krass.
So routiniert ist das. Außer wenn Alexis mich nach Hause schickt, weil er sagt, nee, Bro, der Text war es jetzt noch nicht. Dann sagt er, geh wieder ins Hotel und dann kriege ich immer die Krise, dann werde ich richtig sauer im Hotel und dann schreibe ich die ganze Nacht und dann wird Sonntag immer ein bisschen chaotisch. Aber ja, so läuft das meistens ab.
Krass, also ihr seid auch so ehrlich zueinander, dass er dir auch sagen kann, nee, Alter, der Text kickt mich nicht. So ehrlich seid ihr zueinander.
Ja, muss ja sein. Mhm. Ne? Und ey, es ist auch Kunst. Kunst kann nie Handwerk sein, egal wie gut du schreibst. Manchmal ist es halt das noch nicht so, ne? Mhm. Ich sag ihm aber auch manchmal, dass sein Beat es noch nicht ist.
Ja, richtig. Muss ja ausgeglichen.
Dann geht er ins Hotel oder was?
Nee, er macht es dann im Studio fertig.
Was mir aufgefallen ist, beim Blick über deine Projekte und gerade für Deutschrap ist es ja eigentlich recht ungewöhnlich, super wenige Features. Und du sagst ja auch selber von dir immer, naja, du fühlst dich nicht so richtig angekommen in der Szene. Und normalerweise lebt Deutschrap ja auch schon davon, dass sich Künstler gegenseitig pushen und versuchen, ihre Publikum zu teilen und sich gegenseitig hochzuschaukeln.
Lebt Deutschrap davon oder leben Algorithmen und Verkaufszahlen davon?
Wie meinst du das? Erzähl.
Als Gegenfrage. Also lebt Deutschrap von Künstlern, die krasse Songs machen, oder lebt Deutschrap momentan davon, dass sich super interessante Künstler mit super interessanten Künstlern treffen und dann was Neues daraus entsteht und diese neuen Sachen so interessant sind, dass es alle hören wollen? Oder lebt es vielleicht einfach nur daraus, dass ich habe einen großen Social-Media-Account mit einer Reichweite, du hast einen, lass uns irgendeinen Rotz machen und da rausschicken, weil dann kriegt unser Rotz mehr Klicks und ist es nicht vielleicht einfach nur Crossover für den Algorithmus? Also so, ich persönlich fand immer, Features sind so, sollte so sein, Leute, die einen ähnlichen Stil haben oder was komplett Gegensätzliches, treffen sich und zwei Künstler treffen aufeinander und machen was Neues, Tolles. Das finde ich voll geil aus Featured, aber ich lehne das halt irgendwie ab, einfach nur als Verkaufsstrategie Features zu machen. Kein Bock drauf, sorry.
Aber gab es denn trotzdem keine Künstler, die dich gereizt haben jetzt für eine Kollabo? Oder ist es...
Ich habe ja auch Kollabos mit Leuten gemacht. Mit Tiabo habe ich ein Feature gemacht. Auf meinem ersten Album ist Avelina Boateng drauf, die ich seit der Oberschule kenne. Ich habe mit Nura einen Song gemacht. Mit Paula Douglas habe ich einen Song gemacht. Almila ist zum Beispiel auf dem Regenalbum beim Fliegen-Track. Und ich mache die Sachen, die sich organisch ergeben.
Mhm. Almila, mit der hast du den Song Fliegen auf dem Regenalbum gemacht und genau. Das müssen wir natürlich auch ansprechen und es wurde im Intro auch schon angesprochen, du kennst sie irgendwie von früher, ne? Aber ihr habt zusammen auch einen Tatort gemacht, also sie ist da Kommissarin und der lief Anfang des Jahres. Das finde ich schon, also da muss ich jetzt mal zugeben, ich gucke schon viel Tatort, ich habe den jetzt leider nicht gesehen. Aber es ist so ein, und jetzt, wo gerade 50 Jahre Tatort ist, jetzt gerade die Zeit, das kann man hier auch schon mal rausholen und dann auch mal sagen, ey, wie geil ist denn das, einen Tatort mitzuspielen, oder? Wie war das? Das möchte ich jetzt einfach mal wissen. Wie ist das so an so einem Tatort-Set in Kiel?
Mega.
Und?
Hat total, also erstmal hat es super viel Spaß gemacht. Ja? Also es war ein sehr, sehr schöner Sommer. Das in erster Linie. Zweitens war es total spannend, weil ich so auf so einer anderen Ebene gefordert wurde und natürlich mit super tollen Leuten arbeiten durfte. So der Regisseur Hüseyin Tabak, großartiger Typ, habe viel von ihm gelernt. Almila Bagriacik, die jüngste Tatort-Kommissarin irgendwie der Tatort-Geschichte. Ist auch eine krasse Frau. Axel Milberg sowieso ein großartiger Schauspieler. Ich habe am Anfang gehört, als wir eingeschaltet haben, habt ihr über 3 Fragezeichen geredet.
Ja, genau, ja.
Ja, stimmt.
Der liest jetzt die 3 Fragezeichen. Ne? Das ist auch schon... King,
krasser
King,
Typ.
King.
Mhm. Dann ist er vielleicht bald in diesem anderen Podcast zu Gast.
Stimmt, da ist nämlich die Johanna am Start. Ja. Hörspielplatz.
Hört auf jeden Fall mal rein. Ja, ist ein toller Podcast.
Almila finde ich ja sowieso, also die ist eine unheimlich coole Schauspielerin. Also jeder, selbst die Leute, die Tatort jetzt nicht gucken, wissen spätestens seit 4 Blocks, wer sie ist. Deswegen, fand ich cool. Und aber hast du dann trotzdem gesagt, ja, das ist das Schauspielen, das ist so mein Ding und das will ich jetzt noch mehr machen? Oder... Und ich meine, du konntest dann den Song dazu beitragen, das ist doch irgendwie so, als Künstler, wo man sagt, geil, jetzt habe ich doch
alles. Das ist ein richtiger Ritterschlag, ey. Das
ist dein 8 Mile eigentlich.
Nee, das würde ich nicht sagen, aber es war auf jeden Fall so mein erster großer TV-Moment. Und das Krasse daran war, ich wusste schon, dass Tatort groß ist, ne? Ich hatte keine Ahnung, wie groß das ist. Ey, das ist, der Titelsong lief, 1 Minute später waren wir auf Platz 1 der deutschen Shazam-Charts.
Alter.
Weil da in der ersten Sekunde hunderttausende Leute den Song Shazamt haben. Mich hat, also wenn ich ein Album oder einen Song rausbringe, dann rufen mich natürlich Freunde und Verwandte an und gratulieren mir dazu. Als der Tatort rauskam, hat mich jeder Mensch, dem ich jemals begegnet bin, angerufen. Mich haben so Mädels, haben mir SMS geschrieben, mit denen ich in der ersten Klasse war und haben gesagt, ey, meine Mama hat dich gerade im Tatort gesehen. Jetzt liebe Grüße sagen. Also das war so generationenübergreifend. Ey, alle sagen immer so, ja, ich gucke ja nicht so viel Tatort. Glaub, die lügen. Jeder in Deutschland guckt Tatort.
Ey, normalerweise sagt man bei Rappern immer, ich habe dich da am Tatort gesehen. Und jetzt ist es im Tatort. Aber was für eine krasse Nummer. Die Almila hat auch in einem Interview gesagt, früher hast du sie an die Wand geschauspielert. Ich habe da schon das Gefühl, dass da versteckte Skills sind. Hast du da überhaupt keine Bestrebung, das weiter zu verfolgen?
Doch, sehr gerne. Ich bin auch schon im Gespräch für neue Sachen. Also mir macht es sehr viel Spaß und ich will das auf jeden Fall weitermachen. Worauf ich bloß keinen Bock habe, ist, mein Hauptberuf ist die Musik. Ist sehr, sehr stressig. Da muss man sehr viel kämpfen, sehr viel abliefern, sehr viel Druck, sehr viel Termine, sehr viel Zeit. Ich möchte dieses Schauspielding nicht zu so einem Druck werden lassen. Also ich freue mich über alles, was kommt und passiert. Und wenn nicht, dann ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber also ich bin da nicht so proaktiv wie in der Musik. Mhm. Aber wenn was passiert, dann freue ich mich sehr. Sind auch schon Anfragen gekommen und so, aber wegen Corona ist jetzt natürlich Status ungeklärt alles. Keiner weiß, wann, wie, was. Ne? Aber ich glaube, man wird mich schon noch mal sehen.
Und war das eine große Umstellung? Also normalerweise, wenn du am Set bist bei einem Videodreh, dann ist quasi, wird mehr oder minder das, was du sagst, wird dann gemacht. So beim Tatort ist man dann doch ein bisschen untergeordnet und spielt so seinen Take so oft, wie die Regisseure das halt wollen. Wie war das für dich?
War eine Umstellung auf jeden Fall. Auch so die Tatsache, dass so dann kam der Schnitt und ich konnte nichts dazu sagen. Normalerweise, ich sag alles. So, ich sag nö, alles von vorn. Ne? Natürlich war das eine große Umstellung und am Anfang auch merkwürdig, da musste man umswitchen, dass man quasi in dem Fall einfach nur so, wie soll ich das sagen, Dienstleister ist falsch gesagt, aber so du spielst halt deinen kleinen, also du bist nicht überall mit drin. Aber auf der anderen Seite habe ich das dann auch sehr zu genießen gelernt, weil du auch wesentlich weniger Verantwortung hast. Also nicht weniger, sondern für weniger Dinge hast du Verantwortung. Weißt du, bist einfach so, du kommst und du spielst deine Rolle gut. Mehr musst du nicht machen. So, und das ist auch weniger Arbeit für mich so.
Und hast du es dann live geguckt um 20.15 Uhr? Sei ehrlich.
Selbstverständlich. Public Viewing mit der Familie.
Sehr gut. Ja, ich kenne diese Momente, wenn man irgendwie den Eltern irgendwie versucht zu erklären, was man so macht und die das dann gar nicht verstehen. Aber wenn man dann irgendwie so hey, wir sind jetzt, irgendwas lief jetzt zum Beispiel aktuell auf Arte, dann checken die Eltern auf einmal, alles klar, das macht mein Kind. Ja. Und das ist dann so ein gewisser Stolz. Das ist sehr schön. Also wenn man diesen Tatort, ich weiß nicht, ob man den nochmal irgendwo nachgucken kann, aber Leute, wenn ihr sehen wollt, dann Kieler Tatort, Anfang 2020 lief der.
Borowski und der Fluch der Weißen Möwe.
Könnte aber auch ein Albumtitel von dir sein, seien wir ehrlich, oder?
Der Fluch der Weißen Möwe?
Ja.
Wir haben noch ein Spiel, das wir, glaube ich, jetzt mal noch spielen müssten, weil unsere Zeit ja immer so knapp ist.
Johanna, worum geht's denn?
Das passt auch eigentlich inhaltlich vielleicht so ein bisschen zum Schauspiel, denn es geht auch so ein bisschen um Text, sich merken oder so. Das zweite Spiel heißt Finish It. Und ja, ich habe hier Zeilen aus deutschen Rap-Songs mitgebracht und ihr müsst jetzt raten, wie diese beendet werden. Also,
okay.
Wer es gleich weiß, der kann auch reinrufen und sagen sozusagen, so geht diese Line zu Ende. Obwohl ich glaube, dass das relativ schwer sein könnte. Wenn das nicht klappt, gebe ich euch drei Antwortmöglichkeiten vor, A, B und C. Und dann entscheidet ihr euch einfach für eins, okay?
Erfahren wir denn, wer der Interpret ist? Oder müssen wir das...
Nö, das sage ich euch. Das
könnte ja zumindest ein bisschen in Richtung lenken, was wir hier erwarten können.
Ja, nee. Ja. Okay,
mach's mal nicht so schwer wie Marc.
Okay, dann geht los. Ich gebe euch den Titel. Also wir fangen an mit Massiv Gangster Entertainment Park. Dort ist eine Line, die heißt, über meine Alben ist ganz Deutschland empört. Kommt nichts, da würde ich euch A, B, C vorgeben.
Wahrscheinlich.
Irgendwas mit gestört.
Oder hört. Obwohl sie jeder hört oder irgendwie sowas. Nee.
Ich gebe euch mal, meine Mutter hört.
Ich gebe euch mal die Antwortmöglichkeiten
Massiv
vor.
Massiv ist cool, okay? Aber ich habe keine Ahnung von seiner Musik leider.
Also, ich mache nochmal. Über meine Alben ist ganz Deutschland empört. A, ich lösche die Aktien mit Hilfe vom Nerd. B, ich lösche die Aktien mit einem Virus, der zerstört. Oder C, ich lösche die Aktien aller Häftlinge mit Microsoft Word.
Wow.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
Ich sag C.
Ey, ich würde auch sagen, das ist die auf jeden Fall die coolste von den drei Antworten.
Das ist ja die coolste, ne?
Ich dachte, hoffentlich ist dieses, ich lösche die Aktien nicht richtig. Aber wenn, dann bitte mit Microsoft Word.
Ich nehme B.
Okay, logge ich mal ein und wir hören uns einfach mal an, was es ist, ja?
Meine Alben ist ganz Deutschland empört. Ich lösche die Akten aller Häftlinge mit Microsoft.
Das ist geil. C ist richtig. Andreas und Seo hättet recht.
Wobei er hat nicht Aktien gerappt. Akten hat er gerappt.
Ne? Ja.
Hier ist ein I zu viel.
Oh Gott, ich habe mich nämlich gerade gewundert, wieso die Aktien, in welche Richtung geht das?
So, das schneide ich natürlich alles raus.
Hätte auch sein können.
Lösch die, okay. Ja, das hat man dann eine ganz coole Zeile, muss ich sagen. Das ist okay.
Ich dachte auch wegen dem Nerd.
Von seinem Album Der Aktenvernichter.
Gut, da kommen wir einfach schnell zu Lied 2, oder? Ja. Also wir sind jetzt bei Bushido, Goodfellas. Und die Zeile ist, es ist Sonny Black, Godfella Flow. Und dann entweder A, Deutschrap ist der Weihnachtsmann ho ho ho. B, deutscher Rap ist süß wie ein Nutella-Brot.
Wow.
Oder deutscher Rap ist wie Wrestling, alles nur Show.
C.
Ja, also da bin ich auch bei C. Ich meine,
also,
nee, Bushido macht da nichts mit Nutella.
Ich frage mich gerade, macht Bushido da einen, weiß ich nicht, Triple-Reim draus? Weil Goodfella, was war das? Goodfella was?
Flow.
Goodfella Flow und Nutella-Brot kann man schon irgendwie hindeichseln, wenn man...
In der Zeit, wo Echo Fresh für ihn geschrieben hätte, hätte das können.
Also meinst, das ist eine Sentence-Zeile oder wie?
Nee, keine Sentence-Zeile, das ist eine Echo Fresh-Zeile. So Goodfella Flow auf Nutella-Brot ist...
Würde passen, ne? Okay.
Ich bleib trotzdem bei C.
Ich auch.
Es ist Sonny Black, Goodfella Flow.
Ja, come on.
Deutscher Rap ist süß wie ein Nutella-Brot.
Ja, wusste ich doch, ja. Aber trotzdem ist es nicht cool. Du kannst nicht sagen Nutella-Brot, Alter. Das geht nicht. Das geht nicht.
Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten, okay?
Ja.
Debo Schwiegersohn. Und der Anfang ist, ich lass Nacken knacken. Headbanger Gruß aus Wacken. B, ich lass Nacken knacken, ich gehe nackig kacken. Oder C, ich lasse Nacken knacken und gehe Kuchen backen.
Also wenn es B ist, dann ist es krass. Dann ist es sehr funny. Das ist eine sehr funny. Ich lasse Nacken knacken, ich gehe nackig kacken.
Ich glaube auch, dass B wahrscheinlich das schon sehr, sehr wahrscheinlich ist. Aber ich sag einfach mal A.
Ich hoffe B. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe B, sagen wir so.
Was war C nochmal? A war Wacken? Was
ja,
war C?
A war Headbanger Gruß aus Wacken,
ja.
Und C war, ich gehe Kuchen backen.
Naja, also bitte. Wenn er gesagt hätte, Deutschrap ist süß wie Kuchen backen, okay. Aber ich hoffe auf B, weil das schon ganz funny ist.
Ich hoffe natürlich auch auf B, aber ich sage einfach mal A.
Bin da bei Zero.
Muss wir hören.
Ich lasse Nacken knacken, ich gehe nackig kacken. Ich komme mit Kuchen ohne Sachen, ich kann
Ey, Nackenkacken ist ein Thema, ne?
Okay, Zero, gibt es eine Zeile von dir auf der Ebene, wo du rückwirkend sagst, Alter, was habe ich mir dabei gedacht?
Die Nein.
Grad, nee, ne?
Nein, ich denke nach, bevor ich Sachen schreibe. Und es gibt auch Zeilen, die ich in der Retrospektive nicht mehr so gut finde, aber ich habe noch nie gerappt, dass ich nackig kacke.
Hätte dich Alexis zurück ins Hotel geschickt nach der Zeile, wenn du das gerappt hättest?
Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich.
Ich meine, gut, wir wissen ja, wir haben ja drüber gesprochen, du bist ja jemand, der sehr viel im Wandel und in der Entwicklung und Weiterentwicklung ist. Vielleicht kommt da ja auch irgendwann mal so ein Album, wer weiß, in der Zukunft. Beziehungsweise versucht zu fragen, was steht an? Ich weiß, du sitzt wahrscheinlich auch da und wartest darauf, dass dieses Album, was du da rausgebracht hast, auch live auf der Bühne zu performen.
Ja.
Und es ist ein Trauerspiel, dass dieses Virus nach wie vor uns das versagt. Aber hast du trotzdem vielleicht optimistischen Blick in die Zukunft und weißt, dass du dann und dann da also hast du schon Daten, feste Tourdaten, die wir hier einfach mal raushauen?
Wir wären jetzt gerade aktuell auf Tour. Ich glaube, jetzt gerade wäre ich, was ist heute? Heute ist der 12., glaube ich.
Der 4.
Nee, dann wären wir noch nicht auf Tour, aber nächste Woche wären wir auf Tour. Theoretisch, und es hat mir das Herz gebrochen, dass wir die Tour verschieben mussten. Wir haben die jetzt in den Mai geschoben und klopfe dreimal auf Holz.
Also Regen im Mai in ganz Deutschland?
Och nee, bitte Zero. bist du so jemand, der irgendwie bei Autokino-Konzerten oder sowas am Start ist? Oder bist du überhaupt irgendwie, hast du mal performt dieses Jahr?
Nee, habe ich nicht gemacht. Also, weil ich finde so irgendwie, das ist so eine andere Energie. Das ist so, das ist irgendwie... Klar, aber nee, ist nicht meins. Auch ganz traurig, ich werde jetzt bald so ein Twitch-Livestream-Konzert geben mit ein paar Songs. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also ich glaube, die Fans freuen sich darüber, dass wenigstens irgendwas passiert und ich kann es auch verstehen. Aber das ist halt was ganz, das ist nicht live, das ist was anderes, Mann.
Ja.
Ich finde auch, also ich finde es cool, dass viele Künstler und Künstlerinnen das irgendwie wahrnehmen und dass man die dann hier streamt und dass sie da irgendwie, egal welche Musik, aber dann irgendwie irgendwas aus ihrem Wohnzimmer streamen oder sonst wo. Aber für mich als jemand, der es unheimlich wahnsinnig wichtig findet, irgendwie Live-Musik, Künstler auf Bühnen zu sehen und so, ist es leider echt kein Ersatz. Ich gucke das dann nur aus so einer Fangirligkeit so irgendwie, dass ich denke, ja komm, ich muss den nur supporten, ich muss die alle supporten. Ich schalte jetzt den Stream ein, aber es macht mit mir leider nicht das, was es sonst macht. Und ich weiß auch, dass es den Künstlern, glaube ich, auch so geht. Aber wir harren aus, würde ich sagen.
Ja, müssen wir ja.
Müssen wir, genau. Also, gibt es aber trotzdem noch, wo du sagst, ich möchte unbedingt ganz dringend in der Zukunft oder ich hätte Bock oder ich würde es ultra geil finden, mit der oder dem mal ein Feature zu machen? Oder ist dir das eigentlich, hoffst du, ja.
Mit Lana Del Rey. Und dann wird sie nach dem Feature sagen, hey, der Zero ist so toll. Dann werden wir einen Weißwein trinken. Und dann werden wir uns verlieben. Und dann wird sie sagen, aber du bist ein bisschen zu jung für mich. Und dann werde ich sagen, nein, Lana, keine Sorge.
Ich glaube, sie ist da nicht so.
Ja, und dann führen wir eine lange und glückliche Ehe.
Deswegen hast du auch einen Song auf deinem Album mit dem Titel Lana Del Rey. Meinst du, sie kriegt das mit?
Ja.
Ich habe das bei El Guni mich auch gefragt. Der hat einen Song Rihanna auf seinem Album und habe auch überlegt, ob der eigentlich heimlich verliebt ist und hofft, dass dann durch irgendwelche Google Alerts oder so sie mitbekommt, dass er ihren Song geschrieben hat.
Ich habe überlegt, einen Song mit namens Pamela Reif zu machen, aber dann kriege ich Ärger zu Hause. So, ich mache dich fertig in 5 Minuten, Pamela Reif.
Wer ist denn nochmal Pamela Reif?
Das ist diese Sportinfluencerin, die so krasse Workouts macht auf YouTube und so weiter. Okay. Zero, erzähl doch mal, wo kann man dir denn folgen, wenn man das aus unerfindlichen Gründen bisher noch nicht tut? Wie erreicht man dich?
Instagram, Zero_Baby. Sehr, sehr spannendes Social Media mit schönen Videos, witzigen Anekdoten, immer wieder tollen Songs. Auf TikTok könnt ihr mir folgen unter Zero_Baby ohne doppelten Unterstrich, also einfach zusammengeschrieben. Da ist ganz großes Kino auf TikTok, sage ich euch. Und auf YouTube. Und auf Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen. Kauft mein Album, yo.
Guckt vor allem die Videos. Das sage ich immer wieder gerne, wenn mal Videos... Musikvideos sind ja eine tolle künstlerische Ausdrucksform. Und ich finde, bei dir lohnt sich das auf jeden Fall auch, da sich die mal alle anzusehen.
Dankeschön.
Ja,
dann bleibt uns nichts übrig, als Zero in den wohlverdienten Feierabend zu schicken, sozusagen. Schenk uns wenigstens ein paar Sonnentage nächstes Jahr. Ja, sag Bescheid, wenn du was droppst.
Ich begrenze das ja nur auf Release-Freitage.
Gut, okay, dann danke an Zero, danke an Anja natürlich und Johanna, die hier heute eingesprungen ist. Das war's mit unserem Podcast Soundgäste. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
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 Der Soundgäste-Podcast ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.